Herzlich willkommen beim Neuroalchemist. Hier geht es um Themen, die den Körper fit, den Geist frisch und die Seele gesund halten. Also sei bereit und öffne dich für Informationen, die dein Leben bereichern. Hey, du! Ja, genau du. Schön. Schön, dass du wieder dabei bist. Und bevor wir loslegen, möchte ich, dass du kurz etwas mit mir machst. Du darfst dich darauf einlassen, du musst nichts glauben, du darfst einfach nur beobachten. Leg eine Hand auf dein Brustbein, also mitten auf die Brust, und beobachte wertfrei deinen Atem. Beobachte in erster Linie das Einatmen. Langsam durch die Nase, ohne Anstrengung. Und fühle, spüre, was macht dein Herzschlag. Und jetzt beobachte deine Ausatmung und atme etwas länger aus, als du eingeatmet hast. Und spüre wieder hin und fühle deinen Herzschlag. Wenn du still genug warst, hast du gerade etwas bemerkt, das die meisten Menschen vielleicht ihr ganzes Leben lang nicht bemerken? Beim Einatmen wird dein Herz schneller und beim Ausatmen wird es langsamer. Dein Herz schlägt nicht wie ein Metronom. Dein Herz schwingt und es schwingt im Takt deines Atems. Du denkst vielleicht, das ist eine Kleinigkeit, aber das ist der Zugang zu deinem Steuerrad, das die meisten Menschen noch nicht gefunden haben. Denn was du gerade gemacht hast, war nicht Entspannung, es war ein Eingriff in ein Kopplungssystem. Und dieses Kopplungssystem entscheidet mit darüber, wie schnell du in einem schwierigen Gespräch die Fassung verlierst, wie gut du dich morgen an das erinnerst, was du heute liest oder was du heute hörst. Und dann, da wird es faszinierend, wie viel Bedrohung du in einem Gesicht siehst, das objektiv neutral ist. Heute geht es um Schwingung, um Frequenz, Phase, Resonanz und Kohärenz und um eine einzige Frage. Was, wenn du nie zu wenig geschoben hast, sondern nur nie im richtigen Moment? Denn nichts ruht, alles schwingt. Also, lass uns anfangen. Vor über 100 Jahren erschien ein schmaler Taler, ein schmales Buch, das ein sehr viel älteres Gedankengut zusammenfasste. Es formulierte 7 Prinzipien. Das dritte davon lautet: Nichts ruht, alles bewegt sich, alles schwingt. Wir haben in dieser Serie schon 3 dieser Prinzipien benutzt. In Episode 1 das Prinzip des Geistes, das All ist Geist und alles, was du Wirklichkeit nennst, begegnet dir zuerst als Vorstellung in deinem Gehirn. In Folge 2 das Prinzip des Rhythmus, alles fließt, alles hat seine Gezeiten. Und in Folge 3 das Prinzip von Ursache und Wirkung. Kein Zufall, nur unerkannte Ursachen. Die heutige Episode ist eine Anlehnung an die Folge 2 und beinhaltet das Prinzip der Schwingung. Und ich bin von Anfang an ehrlich mit dir. Weil das der Unterschied zwischen diesem Podcast und dem Rest des Internets ist. Ich lese diese alten Texte nicht als Physiklehrbuch im klassischen Sinne. Sie sind kein verschlüsseltes Wissen über Herzzahlen und Atomlaufbahnen. Sie sind etwas anderes. Und ich persönlich finde etwas viel, viel Interessanteres. Sie sind eine sehr präzise Beobachtung über die Struktur der Wirklichkeit, gemacht von Menschen, die keine Messgeräte hatten, sondern nur sich selbst. Und diese Beobachtung war richtig. Denn wenn du heute in ein Labor gehst und einen Menschen an alle Geräte anschließt, die wir haben, EEG, EKG, Atemgurt, Blutdruck, Hormonanalyse, Genexpression, dann findest du keine einzige gerade Linie. Nicht eine einzige. Du findest ausschließlich Wellen, ineinander geschachtelte Wellen über 12 Größenordnungen von Zeit hinweg, von Molekülschwingungen im Billionstel Sekundenbereich bis zum Jahresrhythmus deines Vitamin-D-Spiegels. Nichts in dir ruht. Absolut nichts. Alles in dir schwingt. Alles ist in Bewegung. Und der Punkt ist nicht, dass es schwingt. Der Punkt ist, diese Schwingungen reden miteinander. Und genau da liegt der Hebel. Denn eine Sache, die Physiker seit Jahrhunderten wissen, gilt auch für Nervensysteme. Wenn du ein schwingendes System verändern willst, brauchst du keine Kraft. Du brauchst Timing. Denk an ein Kind auf einer Schaukel. Du kannst dich dahinter stellen und mit voller Kraft schieben. Und wenn du im falschen Moment schiebst, bremst du das Kind wieder aus. Oder du legst nur 2 Finger an und gibst im richtigen Moment einen minimalen Impuls und das Kind fliegt. Das ist Resonanz. Und das ist die ganze Folge in einem Bild. Amplitude, die Schwingungsweite, entsteht nicht aus Anstrengung, sie entsteht aus Phase. Der Grund, warum die meisten Führungskräfte, mit denen ich arbeite, erschöpft sind, ist nicht, dass sie zu wenig schieben. Sie schieben ununterbrochen, sie schieben nur permanent gegen eine Schwingung. Und heute zeige ich dir, wo die Schaukel ist und wann du schieben darfst. Damit du ein Gefühl für Schwingungen bekommst, fangen wir groß an und arbeiten uns nach unten. Du kennst bereits den 24-Stunden-Tag, über den haben wir in Episode 2 ausführlich gesprochen, deine innere Uhr im Nucleus suprachiasmaticus, deinem Reiskorn, wie ich es genannt habe. Und nur damit du das mal gehört hast, wenn du das als Frequenz ausdrückst, und das ist physikalisch völlig korrekt, dann schwingst du mit ungefähr 11,6 Mikrohertz. Eine Schwingung, für die du einen ganzen Tag brauchst. Und dann der 90-Minuten-Takt. Darunter liegt ein Rhythmus, den Nathaniel Kleitman den Basic Rest Activity Cycle nannte. Nachts siehst du ihn als Abfolger deiner Schlafzyklen und tagsüber siehst du ihn als Wellen von Wachheit und Absacken, die etwa alle 90 bis 120 Minuten durchlaufen. Die Datenlage ist für die Nacht sehr stark, für den Tag hin wieder eher schwächer, aber sie existiert und jeder, der schon mal um 14.40 Uhr in einem Meeting saß und sich fragte, warum seine Birne gerade ausgeschaltet hat, hat sie am eigenen Leib erlebt. Des Weiteren haben wir den Hormontakt. Deine Hormone werden nicht kontinuierlich abgegeben, sie werden gepulst. Beispiel GnRH steht für Gonadotropin Releasing Hormone, ist der Hauptschalter für deine Sexualhormone, deine Vitalität, deine Fortpflanzungsfähigkeit. welches aus dem Hypothalamus kommt in Stößen, in Wellen, ungefähr alle 90 Minuten. Und hier kommt der Clou. Wenn du dasselbe Hormon in gleicher Gesamtmenge, aber kontinuierlich gibst statt pulsatil, kippt die Wirkung ins Gegenteil. Die Rezeptoren regeln herunter, das System schaltet ab. Merkt ihr das gut, das ist eine der elegantesten Erkenntnisse der Endokrinologie. Die Information steckt nicht nur in der Menge, sie steckt im Muster, in der Frequenz. Dieselbe Substanz, dieselbe Dosis, anderer Takt, andere biologische Botschaft. Das ist der erste Beweis dafür, dass dein Körper in Frequenzen kommuniziert, nicht nur in Mengen. Des Weiteren haben wir den Verdauungstakt. In der Wand deines Magens sitzen die interstitiellen Kachalzellen. Das sind Schrittmacherzellen, sie feuern etwa dreimal pro Minute, 0,05 Hertz und geben damit die Peristaltik, die Tiefenmuskulaturbewegung deiner Organe vor. Im Dünndarm läuft der Takt schneller, etwa 12 Mal pro Minute. Dein Magen also hat wortwörtlich eine eigene Grundfrequenz und die kann man messen. Das nennt sich Elektrogastrographie. Und jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingstakte, deinem Atemtakt. Der beträgt circa 12 bis 16 Mal pro Minute in Ruhe, also 0,2 bis 0,27 Hertz. Und wenn du dich an die letzte Folge erinnerst, dann weißt du auch, was das Optimum ist. Denn das liegt tiefer bei etwa 6 bis 9 Atemzügen pro Minute in Ruhe, also 0,1 bis 0,15 Hertz. Bei kleinem Volumen, nasal, zwerchfällig geführt, wohl gemerkt. Wer dort atmet, hat eine bessere CO2-Toleranz, eine höhere Baroreflex-Sensitivität und, wie du gleich hören und dir bildlich vorstellen wirst, eine dramatisch andere Herzratenvariabilität. Merk dir den Abstand, da ist der Unterschied zwischen normal und funktional. Und er ist kein Zufall, dass das Optimum genau dort liegt, wo wir in 10 Minuten die Resonanz finden werden. Erzeugt vom Autopilot, dem Prebützinger-Komplex im Hirnstamm, einem Zellhaufen, der so klein ist, dass du ihn übersehen würdest und der trotzdem der einzige Rhythmusgeber ist, den du bewusst übersteuern kannst. Merk dir diesen Satz. Und ich weiß, Wiederholungen stärken, festigen neuronale Bahnen. Der Atem ist der einzige autonome Rhythmus mit einem Steuerrad dran. Dann hast du auch noch deinen Herztakt, etwa ein Herz, ja, erzeugt vom Sinusknoten, dessen Zellen allein in der Schale ohne jede Nervenverbindung mit etwa 100 Schlägen pro Minute schwingen würden. Dass dein Ruhepuls bei 60 liegt, ist keine Eigenschaft deines Herzens, es ist die permanente Bremswirkung deines Vagusnervs. Dein Herz wird nicht angetrieben, sondern es wird gebremst. Auch das merkst du dir bitte. Last but not least, dein Hirntakt. Das ganze Spektrum im Elektroenzephalogramm, im EEG. Delta unter 4 Hertz hast du im Tiefschlaf oder wenn du ins künstliche Koma versetzt wirst. Theta 4 bis 8 Hertz, REM-Phase und leichte Schlafphase. Alpha 8 bis 12 Hertz hast du meistens vorm Einschlafen und nach dem Aufstehen. Und wenn du in Meditation bist und dann hast du den Wachzustand in einem Beta-Bereich von 13 bis ungefähr 40 Hertz und drüber hinaus bis ungefähr 100 und alles über 40 bis über 100 und drüber sind Gammawellen. Und jetzt die Frage, warum überhaupt? Warum baut die Evolution ein System, das aus lauter Schwingungen besteht, statt aus soliden, stabilen Reglern. Drei Gründe. Erstens, Timing ist Adressierung. In einem Gehirn mit 86 Milliarden Nervenzellen ist das größte Problem nicht, ein Signal zu erzeugen. Es ist das Signal an die richtige Stelle zu bringen, ohne alles andere zuzuschütten. Pendelbewegungen lösen das. Zellgruppen, die in derselben Phase schwingen, können einander hören. Zellgruppen in Gegenphasen können es nicht. Der Neurophysiologe Pascal Fries hat das Communication through Coherence genannt. Rhythmus ist also nicht Beiwerk der Kommunikation. Rhythmus ist die Adressierung. Zweitens, ganz wichtiger Punkt, Energieeffizienz. Ein rhythmisch pulsendes System braucht dramatisch weniger Energie als ein permanent maximal aktives. Erinnere dich aus Episode 3, deine Mitochondrien liefern eine begrenzte Menge an ATP. Ein Nervensystem, das ununterbrochen auf voller Leistung liefe, würde dich in Stunden verbrennen. Drittens, die Vorhersage. Ein Rhythmus erzeugt Erwartung. Und Erwartung ist die Grundwährung deines Gehirns. Das wird einer der wichtigsten Punkte der Folge und der nächsten sein. Aber dafür müssen wir erst noch drei Stationen weiter. Zurück zu dem Anfang, was du am Anfang gespürt hast. Beim Einatmen wird dein Herz schneller, beim Ausatmen langsamer. Der Fachbegriff dafür ist respiratorische Sinusarrhythmie, kurz RSA. Und der Mechanismus ist wunderschön einfach. Erinnere dich, dein Herz wird gebremst, nicht angetrieben. Der Vagusnerv legt permanent die Handbremse an. Wenn du einatmest, hemmen die Atemzentren im Hirnstamm, in der Medulla oblongata und der Brücke, dem Pons, für einen Moment die vagalen Herzneuronen im Nucleus ambiguus. Die Handbremse geht kurz auf, das Herz beschleunigt. Wenn du ausatmest, kommt die Bremse zurück, das Herz verlangsamt. Das heißt, jeder einzelne Atemzug ist ein Ein- und Ausschalten deines Parasympathikus. Etwa 20.000 Mal am Tag. Meistens unbemerkt und vor allem auch unbenutzt. Und jetzt kommt das zweite System, ohne dass man den Rest nicht versteht. Der Baroreflex. In deinem Aortabogen und deinen Herzschlagadern sitzen Dehnungsrezeptoren. Sie messen den Blutdruck. Steigt der Druck, melden sie das über den Vagus an den Nucleus tractus solitari im Hirnstamm. Der drosselt den Sympathikus, die Anspannung, und verstärkt den Vagus, die Entspannung. Herzfrequenz runter, Gefäße weiter, Druck sinkt. Fällt der Druck, passiert das Umgekehrte, ein klassischer Regelkreis. Aber dieser Regelkreis hat eine Eigenschaft, die alles entscheidet. Er ist langsam. Von der Druckänderung bis zur Gegenreaktion vergehen etwa 4 bis 5 Sekunden. Und jetzt fragt den Ingenieur, was passiert, wenn ein Regelkreis mit Verzögerung arbeitet. Er überschwingt. Er korrigiert immer ein bisschen zu spät und dadurch beginnt das System zu schwingen. Mit einer Periode, die etwa dem Doppelten der Verzögerung entspricht. Also ungefähr 10 Sekunden. Also 0,1 Hertz. Ich weiß, das sind jetzt gerade lauter Zahlen und ich mache dir das gleich in einem Bild fertig und dann macht's Klick. Diese Schwingung ist real und messbar. Sie heißt Meyerwelle und sie ist bei jedem Menschen da. Dein Kreislauf schwingt permanent mit ungefähr 1/10 Hertz vor sich hin, weil sein wichtigster Regelkreis eine Todzeit hat. Und weil das Ganze abstrakt klingt, gebe ich dir jetzt ein Bild genau dafür. Eines das du selbst schon erlebt hast. Du stehst unter der Dusche in einem alten Haus. Du drehst auf warm. Nichts passiert. Also drehst du weiter. Und dann kommt es kochend heiß. Du springst zur Seite und drehst hektisch zurück. Und ein paar Sekunden später stehst du unter eiskaltem Wasser. Du hast nicht falsch gedreht, du hast einen Regelkreis mit langer Leitung bedient. Zwischen deiner Hand am Hahn und dem Wasser auf deiner Haut liegen 5 Meter Rohr. Diese 5 Meter erzeugen eine Verzögerung. Und Verzögerung erzeugt Schwingung. Heiß, kalt, heiß, kalt. Die Dauer dieses Hin und Her hängt nicht von deiner Laune ab und nicht von deinem Geschick. Sie hängt von der Länge des Rohrs ab. Genau das tut dein Kreislauf. Ununterbrochen, jeden Tag deines Lebens. Sein Rohr ist etwa 5 Sekunden lang, deshalb dauert sein Hin und Her ungefähr 10. Und jetzt der Unterschied. Unter der Dusche willst du diese Schwingung loswerden, in deinem Kreislauf willst du sie nutzen. Denn dieselbe Verzögerung, die das System ins Schwingen bringt, macht es empfänglich für Resonanz. Wer mit 6 Atemzügen pro Minute atmet, tritt nicht mehr gegen das Wasser. Er geht mit der Welle, die ohnehin schon da ist. Und dann wird die Welle größer. Nicht, weil er mehr tut, sondern weil er im Takt ist. Das ist die Schaukel aus dem Vorwort. Nur, dass die Schaukel diesmal dein Blutdruck ist. Jetzt bring beides zusammen. Du hast ein System, das von sich aus mit 0,1 Hertz schwingt. Und du hast mit dem Atem eine Möglichkeit, Impulse in genau dieses System zu geben, deren Frequenz du frei wählen kannst. Was passiert also, wenn du deinen Atem auf 0,1 Hertz bringst, also auf 6 Atemzüge pro Minute, 10 Sekunden pro Atemzug? Es entsteht Resonanz. Die Herzratenvariabilität schießt nach oben, nicht nur um 10%, um das 2- bis 4-fache. Die Kurve deiner Herzfrequenz, die vorher zackig und unregelmäßig aussah, wird zu einer glatten, großen Sinuswelle. Das ist das Kind auf der Schaukel, du hast im richtigen Moment geschoben. Das haben Evgeny Vasilo und Paul Lehrer in den 90er systematisch beschrieben und es ist eines der robustesten Phänomene der Psychophysiologie. Jeder Mensch hat eine individuelle Resonanzfrequenz, meist zwischen 4,5 und 6,5 Atemzüge pro Minute. Sie hängt unter anderem mit deiner Körpergröße zusammen. Größere Menschen haben ein größeres Blutvolumen, längere Laufwege, eine leicht längere Todzeit, also eine etwas niedrige Resonanzfrequenz. Und jetzt die Frage, die ich mir selbst gestellt habe. Na und? Wer profitiert davon, dass eine Zahl auf einem Bildschirm größer wird? Ist eine hohe HRV nicht einfach nur ein Marker, ein Thermometer? Und wenn ich am Thermometer drehe, wird es im Raum ja nicht wärmer. Und das ist der beste Einwand, den es gibt. Und die Antwort darauf ist der Grund, warum ich diese Folge mache. Die Antwort lautet, weil der Baroreflex kein Thermometer ist. Er ist ein Muskel. Wenn du täglich in Resonanz atmest, trainierst du nicht einen Zustand, du trainierst die Verstärkung des Reflexes selbst, den sogenannten Baroreflex-Gain. Und der ist plastisch. Nach mehreren Wochen regelmäßiger Praxis reagiert dein Kreislauf schneller und präziser auf Störungen, auch dann, wenn du gerade nicht übst. Und das ist der Unterschied, auf den es in jedem Coaching ankommt, den ich kenne. Der Unterschied zwischen State und Trade. Zwischen ich fühle mich gerade ruhiger Und ich bin ein Mensch geworden, der schneller zurückfindet. Die Meta-Analysen zur HRV-Biofeedback zeigen mittlere Effektstärken auf Stress und Angst. Bescheiden im Vergleich zu dem, was das Internet verspricht, aber solide und über viele Studien konsistent. Das ist mehr, als man über die meisten Wellness-Interventionen sagen kann. Und jetzt drei Hinweise, weil sie oft genug falsch gemacht werden und ich es durch Wiederholungen in die Gehirne brenne. Erstens, langsam heißt nicht tief. Der häufigste Fehler bei Resonanzatmung ist, dass Menschen anfangen, riesige Atemzüge zu nehmen. Damit wäschst du CO2 aus und aus Folge 3 weißt du, was dann passiert. Der Bohreffekt kippt, dein Hämoglobin hält den Sauerstoff fest, statt ihn ins Gewebe abzugeben. Deine Gefäße im Gehirn verengen sich. Du sitzt da, atmest tief und schön und unterversorgst dein Gehirn. Also bitte langsam, leise, nasal, klein. Das Volumen bleibt normal oder wird eher kleiner. Nur die Zeit dehnt sich. Zweitens, eine hohe HRV ist nicht per se gut, denn deine HRV ist kontextabhängig. Sie sinkt bei Krankheit, bei Übertraining, im Alter, bei Fieber, nach Alkohol. Und es gibt Menschen mit hoher HRV und massiver Dysregulation. Eine hohe HRV kann auch ein Hinweis dafür sein, dass dein Parasympathikus mehr arbeitet, was Heilung bedeutet. Die Zahl ist ein Fenster, nicht das Ziel. Drittens, bei Menschen macht langsames Atmen anfangs Angst. Wer chronisch überatmet ist, hat eine niedrige CO2-Toleranz. Der erste Versuch, langsam zu atmen, erzeugt Lufthunger. Und Lufthunger ist einer der stärksten Paniktrigger, die es gibt. Das ist kein Versagen, das ist ein Befund. Und dann gehst du langsamer vor, mit kleineren Schritten und arbeitest zuerst an der Toleranz. Jetzt wird es interessant. Denn bis hierher haben wir nur nach unten geschaut, vom Gehirn zum Herzen. Das ist die Richtung, die wir alle kennen und die falsch gewichtet ist. Etwa 80% der Fasern deines Vagusnervs sind afferent. Sie laufen nicht vom Gehirn zum Körper, sie laufen vom Körper zum Gehirn. Der Vagus ist kein Steuerkabel, er ist überwiegend ein Meldekabel. Das heißt in Zahlen, dein Körper redet viermal so viel mit deinem Gehirn wie dein Gehirn mit deinem Körper. Und die meisten Selbstoptimierungsansätze, die ich kenne, arbeiten ausschließlich auf dem schmalen Rückkanal. Wohin gehen diese Meldungen? Von den kardialen Mechano- und Barorezeptoren zum Nucleus Tractus Solitari. Von dort zum Parabrachialkern, zum Thalamus, von da in drei Gebiete, deren Namen du dir merken darfst. Die Inselrinde, die Insula, die dein Körperempfinden zu Gefühl macht, die Amygdala, dein Bedrohungsdetektor und den anterioren zingulären Kortex samt medialem präfrontalen Kortex, dein Bewertungs- und Regulationsapparat. Dein Herzrhythmus wird also direkt in die Zentralen für Angst, Körpergefühl und Bewertung eingespeist. Und jetzt zwei Befunde, die ich für die faszinierendsten der ganzen Psychophysiologie halte. Befund 1. Dein Gehirn hört jeden einzelnen Herzschlag messbar. Wenn man ein EEG auf die Erzacke des EKGs mittelt, findet man eine eigene Hirnantwort auf den Herzschlag. Das Heartbeat Evoked Potential, HEP, etwa 200 bis 600 Millisekunden nach dem Schlag. Es ist nicht der elektrische Störimpuls des Herzens, das hat man kontrolliert. Es ist eine echte kortikale, also eine gehirngerechte Verarbeitung. Und die Amplitude dieses Potenzials ist keine Konstante. Halt dich fest. Sie ist größer, wenn Menschen ihre Aufmerksamkeit nach innen richten. Sie unterscheidet sich zwischen Menschen mit guter und schlechter Interzeption. Damit sind Signale aus dem Körper gemeint. Und sie verändert sich mit emotionalen Zuständen. Befund Nummer 2. Das verändert alles. In welcher Phase deines Herzschlags ein Reiz eintrifft, verändert, wie du ihn erlebst. Sarah Garfinkel und Hugo Critchley haben Menschengesichter gezeigt, exakt getriggert auf die Herzphase. Ergebnis? Ängstliche Gesichter, die während der Systole präsentiert werden, also in dem Moment, in dem die Barorezeptoren durch die Druckwelle feuern und der Herzmuskel sich zusammenzieht, werden schneller erkannt und als intensiver ängstlich bewertet als dieselben Gesichter in der Diastole, wenn der Herzmuskel in der Entspannung ist. Und andersherum. Schmerzreize werden während der Systole schwächer wahrgenommen. Die Barorezeptoraktivierung hat eine dämpfende Wirkung auf die kortikale Verarbeitung. Bleib einen Moment bei dem, was das bedeutet. Es bedeutet, dass die Frage, ob dieses Gesicht dir gegenüber im Meeting bedrohlich wirkt oder neutral, nicht allein davon abhängt, was in diesem Gesicht passiert. Sie hängt mit davon ab, in welchen Millisekundenfenster deines Herzschlags das Bild auf deiner Netzhaut landet. Mindblowing. Deine Wahrnehmung ist nicht kontinuierlich, sie ist gestrobt und der Strobo läuft im Takt deines Herzens. Und jetzt schließt sich der Kreis zum Atem. Denn wer taktet das Herz? Dein Atem. Wenn du deine Atemfrequenz veränderst, veränderst du die Struktur dieses Wahrnehmungsstrobos. Das ist kein Bild, das ist eine Kausalkette, deren Glieder alle einzeln gemessen sind. Und der Atem macht das nicht nur über das Herz, er macht es auch direkt im Gehirn. 2016 hat Christina Celano mit einer Arbeitsgruppe an Epilepsiepatienten mit implantierten Elektroden etwas gefunden, das ich für eine der wichtigsten Atemstudien überhaupt halte. Die Nasenatmung enttrainiert die Oszillationen, also die Schwingungsfrequenzen in Amygdala und Hippocampus. Die langsamen Rhythmen dieser Regionen koppeln sich an den Atemzyklus. Und es blieb nicht bei der Messung. Im Verhaltenstest zeigte sich, ängstliche Gesichter wurden schneller erkannt, wenn sie während der Einatmung präsentiert wurden, und Erinnerungen wurden besser abgerufen, wenn der Reiz in der Einatmungsphase kam. Der entscheidende Kontrollbefund, der Effekt, verschwand bei Mundatmung. Er hängt am Luftstrom durch die Nase, an der mechanischen Reizung des Riechepithels, dessen Rezeptorneuronen direkt in den Bulbus olfactorius und von dort ins limbische System projizieren. Die Nase ist eine Direktleitung ins emotionale Gehirn und der Atemstrom spielt sie an wie ein Instrument. Und jetzt bekommt der Satz aus Folge 3 sein volles Gewicht. Die Nasenatmung ist keine Stilfrage. Sie ist der Unterschied, ob dieser Kanal überhaupt existiert. Jetzt zum Begriff Kohärenz. Ich werde ihn sauber definieren, weil er so oft als Zauberwort benutzt wird. Kohärenz heißt in der Signalanalyse schlicht eine stabile Phasenbeziehung zwischen zwei Signalen über die Zeit. Nicht gleich, nicht gut, sondern berechenbar zueinander. Zwei Tänzer sind kohärent, wenn sie den gleichen Takt halten, nicht wenn sie dieselben Schritte machen. Im Herz-Hirn-Kontext bedeutet Kohärenz zwei Dinge. Erstens, im Sinn des Heart Math Institutes, ein HRV-Spektrum, das schmalbandig ist, ein einziger hoher Peak um 0,1 Hertz statt eines breiten Rauschens, das ist eine reine Beschreibung der Signalform und sie ist unstrittig messbar. Zweitens, und das ist die neurowissenschaftlich interessantere Bedeutung, eine stabile Phasenkopplung zwischen den kardiorespiratorischen Rhythmen und den langsamen Schwingungen im Gehirn. Wenn das Signal von unten regelmäßig und vorhersagbar kommt, kann das Gehirn sich darauf einschwingen, statt es als Störung behandeln zu müssen. Und darüber liegt ein Prinzip, das die Neurowissenschaft Cross-Frequency Coupling nennt. Die langsamen Wellen modulieren die Amplitude der schnellen. Der Theta-Rhythmus im Hippocampus gibt vor, wann die Gamma-Bursts feuern dürfen. Langsam ist der Dirigent, schnell sind die Instrumente. Was heißt das übertragen? Wenn ein langsamer Träger unruhig ist, kann darüber keine saubere, schnelle Verarbeitung laufen. Ein Orchester mit einem zitternden Dirigenten klingt nicht schneller, es klingt einfach nur falsch. Und deshalb funktioniert es nicht, sich mit Willenskraft zur Klarheit zu zwingen, wenn der Träger unten flattert. Du dirigierst nicht mit dem Kopf, du dirigierst mit deinem Atem. Okay, jetzt kommen wir zum Protokoll. Was bedeutet das konkret? Was machst du ab jetzt, morgen, früh und am besten zweimal am Tag? Schritt 1. Finde deine Resonanzfrequenz. Nicht 6 pro Minute, weil du es in einem Podcast gehört hast, unter anderem in meiner letzten Episode. Du darfst deine eigene Resonanz finden. Und so geht der Test. Atme jeweils 2 Minuten lang bei 6,5 Atemzügen pro Minute, dann 6,0, dann 5,5, dann 5,0, dann 4,5 Atemzügen pro Minute. Nasal, leise, das Zwerchfell führt. Am besten mit einem HRV-Gerät suchst du die Frequenz mit der größten Amplitude. Ohne Gerät geht das auch nur weicher. Du suchst die Frequenz, bei der es sich am mühelosesten anfühlt. Die, bei der du nach 2 Minuten nicht das Gefühl hast, etwas zu leisten. Denn die Resonanz fühlt sich nicht nach Anstrengung an, sie fühlt sich nach Loslassen an. Schritt 2, die Dosis. Für den Trade-Effekt. Die Veränderung, die bleibt zweimal täglich 10 bis 15 Minuten über mindestens 6 bis 8 Wochen. Das ist die Größenordnung aus den Biofeedback-Protokollen. Das ist Training, nicht Wellness. 5 Minuten alle paar Tage verändern deinen Zustand für 5 Minuten und deinen Baroreflex gar nicht. Schritt 3. Nasal. Ohne Ausnahme. Leise. Ausatmung etwas länger als die Einatmung. Ein Verhältnis um 4-6 Sekunden ist ein guter Start. Kein forciertes Volumen. Wenn du nach 5 Minuten leichten Schwindel und Kribbel spürst, hast du zu viel geatmet, nicht zu wenig. Schritt 4. Der Anker im Alltag. Neben dem Training 60 bis 90 Sekunden Resonanzatmung vor den Momenten, die zählen. Vor dem schwierigen Gespräch mit den Mitarbeitern oder dem Lebenspartner. Vor der Entscheidung, vor dem Betreten des Raums. Als Geschäftsführer, nicht danach zur Beruhigung, vorher zur Konfiguration, Du stellst den Dirigenten ein, bevor du das Stück beginnst. Schritt 5. Und das ist der Punkt, den fast niemand macht. Kopple die Musterarbeit an den Zustand. Wenn du an einer Überzeugung arbeitest, an einem alten Muster, an einer Reaktion, die du nicht mehr willst, dann tu es nicht im Alltagszustand. Bring dich erst über 5 bis 10 Minuten Resonanzatmung in einen kohärenten Zustand und arbeite dann. Weil du dann in einem Nervensystem arbeitest, das Sicherheit signalisiert. Und weil neue Muster nur in einem System gespeichert werden, das gerade nicht damit beschäftigt ist, dein Überleben zu sichern. Und die Grenzen, klar gesagt, bei ausgeprägter Panikneigung, bei Herzerkrankungen, bei Schwangerschaft, bei Epilepsie, langsam vorgehen und im Zweifel ärztlich abklären. Und Atem anhalten oder forcierte Techniken gehören in diese Folge ausdrücklich nicht hinein. Wir reden hier über Verlangsamung, nicht über Intensität. Lass uns die Kette noch einmal zusammensetzen, von unten nach oben, und achte darauf, dass jedes einzelne Glied gemessen ist. Dein Baroreflex, dein Druckrezeptoren haben eine Verzögerung. Aus dieser Verzögerung entsteht eine Eigenschwingung bei etwa 1/10 Hertz. Dein Atem kann in genau diese Schwingung Impulse geben. Triffst du die Phase, entsteht Resonanz und der Reflex selbst wird trainiert. Dein Herzrhythmus meldet über die aufsteigenden Vagusfasern nach oben in Inselrinde, Amygdala und präfrontalen Kortex. Dort taktet er, in welchem Fenster ein Reiz auf ein aufnahmebereites Gehirn trifft. Und dein Atem enttrainiert über die Nase direkt die langsamen Rhythmen in Amygdala und Hippocampus. Diese langsamen Rhythmen sind der Dirigent für die Schnellen. Die Schnellen tragen deine Gedanken. Deine Gedanken sind zeitliche Muster, die sich durch Wiederholungen in Täler verwandeln. Diese Täler sind deine Überzeugungen und deine Überzeugungen sind die Hypothesen, mit denen dein Gehirn die Welt erzeugt, bevor es sie wahrnimmt. Aus dieser Wahrnehmung entsteht ein Körperzustand, dein Körperzustand. Aus dem Körperzustand ein Verhalten, aus dem Verhalten eine Reaktion der Welt und deine Reaktion der Welt bestätigt deine Überzeugung. Ein geschlossener Kreis, vollständig selbsttragend und in jedem Glied physiologisch beschreibbar und mittendrin als einziges Glied mit einem Steuerrad sitzt dein Atem. Nichts ruht, alles bewegt sich, alles schwingt. Die alten Texte haben nicht behauptet, dass Schwingung ein Trick ist, mit dem man die Welt herbeiwünscht. Sie haben etwas Nüchterneres gesagt. Wer die Schwingung eines Dinges verändert, verändert das Ding. Und das ist in moderner Sprache exakt das, was wir heute durchgegangen sind. Deine Aufgabe ist nicht, härter zu schieben. Es ist nie härter zu schieben. Deine Aufgabe ist, den Takt zu finden, in dem ein minimaler Impuls eine maximale Bewegung erzeugt. Das gilt für deinen Baroreflex, das gilt für dein Team, das gilt für die Muster, die du seit 30 Jahren mit dir trägst. Hör auf zu drücken und fang an zu takten. In der nächsten Folge nehmen wir uns das Prinzip vor, das genau hier weitermacht. Das Prinzip der Entsprechung, wie innen, so außen, wie außen, so innen. Bis dahin, atme langsam, atme leise, atme durch die Nase und sei ein Neuroalchemist. Und vielleicht findest du nach der heutigen Folge auch deine Schaukel. In dem Sinne, mein Herz grüßt dein Herz. Namaste und bis zum nächsten Mal.